Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Bernhard Krieger, herzlich willkommen. Halbfinale oder Heimfahren, hieß es für Deutschlands besten Tennisspieler bei den ATP-Finals heute in London. Alexander Zverev musste unbedingt gewinnen, um im Turnier zu bleiben. In seinem Alles-oder-Nicht-Spiel hatte er es allerdings mit keinem Geringeren als dem Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic zu tun. Und der war dann doch eine Nummer zu groß. Ina Kast.
Nach schwachem Turnierauftakt hat er gegen Djokovic im dritten Gruppenspiel immerhin seine beste Leistung gezeigt. Ärgerlich nur, dass er den Matchbeginn ziemlich verpennt hat.
Ja, ich habe sehr schlecht angefangen. Wenn man die ersten drei Spiele wegnimmt, fand ich, dass ich eigentlich ein ganz gutes Match gespielt habe und auch Chancen gehabt habe. Ich habe die leider nicht so gut benutzt wie der Novak.
Und Novak ist schließlich nicht irgendwer.
Ja, der ist auch Nummer 1 in der Welt. Das hat einen Grund, warum er Nummer 1 in der Welt ist.
Jetzt geht es für Zverev erstmal schnell weg aus London, ab in den Urlaub.
Ich fahre auf die Malediven mit meinem Bruder, mit seiner Frau, mit meinem Kumpel.
Dort kann er dann im Liegestuhl liegend sacken lassen, was ihm alles auf und neben dem Platz 2020 passiert ist.
Was Tennis betrifft, was Leben betrifft. Mein Jahr war sehr interessant.
Ein dramatisch verlorenes US Open-Finale. Halbfinale bei den Australian Open. Die viel kritisierte Adria-Tour, bei der es zu mehreren Corona-Infektionen kam, Gewaltvorwürfe einer Ex-Freundin und.
Aus meinem Jahr kann man eigentlich einen Film machen, um ehrlich zu sein. Ich habe mehr erlebt als in einem normalen Jahr, glaube ich.
Da war die Niederlage gegen Novak Djokovic bei den ATP Finals eigentlich nur eine Randnotiz. Zumal ihn 2020 sportlich insgesamt weitergebracht hat, auch wenn es noch nicht zu einem Grand-Slam-Titel gereicht hat.
Ein paar Matches mehr wollte ich schon gewinnen, vor allem die wichtigen, vor allem die großen.
Tja, aber auch in London hat's nicht gereicht. Doch trifft im Halbfinale nun Djokovic auf den Österreicher Dominic Thiem und der Spanier Rafael Nadal auf Daniel Medvedev aus Russland. Nach zwei Bronzemedaillen zum Auftakt gab es für das deutsche Team bei der Judo-Europameisterschaft in Prag erneut Edelmetall. Und wieder war es Bronze. Raimo Hinsdorf.
Martina Traidos, die WM-Dritte aus Zweibrücken, hat nach dem verlorenen Halbfinale ihre Chance über die Trostrunde genutzt. Die erfahrene Weltranglisten-Siebte gewann das Duell um Bronze gegen die junge Polin Angelika Szymanska, dank einer feinen Wurftechnik in der Schlussphase. Traidos schaffte damit den erhofften Podestrang in der Klasse bis 63 Kilo. Für Miriam Buttgereit vom TSV Glinde ging eine Klasse höher der Medaillentraum nicht in Erfüllung. Die Norddeutsche war im entscheidenden Kampf gegen die französische Weltmeisterin Marie-Yves Gahy chancenlos. Platz 5 am Ende für Miriam Buttgereit. Die anderen deutschen Judoka waren an diesem Freitag in Prag frühzeitig gescheitert. Morgen sind in Prag die Athleten in den schweren Gewichtsklassen gefordert.
Von der Europameisterschaft der Judokas zur Euroleague der Basketballer. Dort wollte Alba Berlin nach seinem ersten Saisonsieg gegen Lyon am Mittwoch heute nachlegen. Gegen Zenit St. Petersburg starteten die Berliner schwach, holten in der zweiten Halbzeit auf. Gereicht habe es aber wieder nicht. Christian Riedl.
66-73 hieß es gegen Zenit St. Petersburg. Zweimal hatte man zuvor in europäischen Wettbewerben gegen die Gäste aus Russland gewonnen. Diesmal war in der leeren Halle nichts zu holen. 22-33 hieß es nach den ersten 20 Minuten. Dann wurde die Mannschaft von Coach Ito etwas besser, holte sich auch die beiden letzten Viertel mit 21-18 und 23-22. Aber alles in allem kam sie mit den Gästen aus Russland nie klar und dementsprechend warten sie weiter auf den dritten Sieg in der Euroleague.
Christian Riedl berichtete vom Basketball. Die Handballer nimmt die Corona-Pandemie besonders hart mit. Spiele ohne Publikum sind für sie besonders bitter, weil sie, anders als große Fußballclubs zum Beispiel, auf die Zuschauereinnahmen angewiesen sind. Besonders hart hat es nun die Ludwigshafener getroffen. Der Bundesligist muss nicht nur vor leeren Rängen spielen, so wie all die anderen, er muss auch noch seine Halle verlassen. Die wird in ein Corona-Impfzentrum umgewandelt. Achim Scheu.
Inklusive der Umbaumaßnahmen steht den Handballern die Halle damit schon ab dem 1. Dezember nicht mehr zur Verfügung. Die Partie gegen GWD Minden nächste Woche ist somit das vorerst letzte Heimspiel der Saison. Geschäftsführerin Lisa Hessler spricht von einem Schock.
Jetzt ist eine Heimspielstätte ja nichts, was man so einfach austauschen kann. Vor allen Dingen, wenn man auch weiß, um beispielsweise die Lichtqualität, aber eben auch das ganze Thema in Verbindung mit der TV-Produktion gewährleisten zu können. Demzufolge ist Fakt, dass wir keine Bundesliga-taugliche Alternative in der der Stadt Ludwigshafen eben haben.
Die Friedrich-Ebert-Halle wird voraussichtlich ein halbes Jahr für die Handballer nicht zur Verfügung stehen. Lisa Hessler ist aktuell im Dauereinsatz für diese Herausforderung, eine neue Spielstätte im Umkreis zu finden.
Da bin ich auch sehr dankbar für die Reaktion der anderen Clubs, dass wir dann schon merken, dass uns da die Hand gereicht wird, um gemeinsam Lösungen zu finden, die aber natürlich wirtschaftlich betrachtet für uns aktuell alleine definitiv nicht zu stemmen sind.
Und noch fehlt diese Lösung. Trotzdem ist der Geschäftsführerin wichtig, bei all den Problemen für ihren Verein, dass die Gesundheit der Bevölkerung in dieser schwierigen Situation an erster Stelle steht. Klar ist aber auch, dass der Handball-Bundesligist im Dezember zu einer Art Heimspiel-Wanderzirkus werden wird.
Achim Scheu berichtete. Der Weltfußballverband hat den Präsidenten des haitianischen Fußballverbands Yves Jambard lebenslang gesperrt. Die rechtsprechende Kammer der FIFA-Ethikkommission sprach ihn schuldig wegen sexueller Übergriffe auf junge Fußballerinnen. Andrea Schildke berichtet.
Eine Sperre von 2x90 Tagen hat Yves Jambard schon hinter sich. Jetzt sollte seine Funktionärskarriere im Fußball definitiv beendet sein. Die rechtsprechende Kammer der FIFA-Ethikkommission verurteilte ihn wegen, Zitat, Missbrauch seiner Stellung sowie der sexuellen Belästigung und des sexuellen Missbrauchs diverser, teilweise minderjähriger Fußballerinnen. Der Funktionär habe gegen das FIFA-Ethikreglement verstoßen, so der Weltverband in seiner Mitteilung. Im April hatte die englische Zeitung The Guardian die Vorwürfe öffentlich gemacht. Der 73-Jährige hatte demnach Spielerinnen im nationalen Trainingszentrum sexuelle Gewalt angetan. Gegenüber der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hatten Sportlerinnen die Übergriffe bestätigt und von einem erschreckenden System gesprochen. Funktionäre hätten ihnen die Pässe weggenommen. So hätten sie nicht fliehen und über die Gewalt berichten können, die ihnen angetan wurde. Da ist nicht nur ein fauler Apfel, so Minky Worden, Direktorin für globale Initiativen bei Human Rights Watch auf der Internetseite der Organisation. Athletinnen hätten berichtet, dass viele andere Offizielle des haitianischen Verbandes bei den Taten entweder mitgemacht oder diese vertuscht hätten. Die FIFA hat bereits weitere hochrangige Funktionäre des haitianischen Verbandes suspendiert. Ermittlungen laufen. Wie der Weltverband allerdings überprüft, ob seine Sanktionen tatsächlich eingehalten werden, ist unklar. Im Oktober berichtete die Deutsche Welle, Jambard kontrolliere auch während seiner Suspendierung die Verbandsgeschäfte und besuche junge Spielerinnen im nationalen Trainingszentrum. Der Sender beruft sich dabei auf Informationen aus dem haitianischen Verband. Yves Jambard hat die Vorwürfe stets bestritten. Human Rights Watch fordert die haitianischen Behörden auf, den Fall zu untersuchen, zügig entsprechende Anklagen zu erheben und für die Sicherheit der Betroffenen zu sorgen.
Andrea Schildke berichtete für uns. Auch wenn der November bislang ungewohnt warm war, so langsam geht's in Richtung Winter und damit kehrt natürlich auch der Wintersport zurück. Die Alpinen sind bereits Mitte Oktober auf dem Gletscher in Sölden gestartet. Jetzt folgen die Skispringer mit dem Weltcup-Auftakt im polnischen Wisla. Torsten vom Wege mit einem Ausblick auf die Saison.
Aus deutscher Sicht ist das vielleicht die interessanteste Nachricht vor dem Auftakt zum Skisprung-Weltcup. Erstmals seit vielen Jahren hat es Richard Freitag nicht ins A-Team geschafft. Auch David Siegel muss vorerst zusehen. Dafür feiern nach langer Pause Andreas Wellinger und Severin Freund ihr Comeback. Keine Entscheidung, die wie in Stein gemeißelt sein muss, meint Bundestrainer Stefan Horngacher.
Wir werden sicher schauen, dass die anderen zwei ihre Chancen bekommen.
Neu in der Mannschaft ist Martin Hamann und in diesem besonderen Winter ist es auch gut möglich, dass pandemiebedingt vielleicht mal mehr als nur ein oder zwei Sportler ausgetauscht werden müssen. Aber trotz aller Schwierigkeiten freut sich nicht nur der Bundestrainer, dass es nach schier endloser Pause nun endlich losgeht.
Wir sind natürlich auch sehr froh, dass Wissler diesen Wettkampf durchführen kann, den Auftakt für uns. Nach einem spärlichen Sommer, wo wir gar keine Wettkämpfe gehabt haben, ist es jetzt für uns enorm wichtig, wieder mal in das Wettkampfgeschehen einzutreten.
Mit Olympiasieger Wellinger und Ex-Weltmeister Freund kehren in Polen zwei große Namen auf die Skisprungbühne zurück. Severin Freund blickt dabei auf einen durchaus normalen Sommer zurück.
Hab den Sommer so gut wie lange nicht mehr trainieren können. Ja, ich glaube, auf der Schanze geht es in die richtige Richtung und da wird es jetzt interessant, mal die ersten Wettkampfsprünge zu machen und dann hat man eher einen Stand und von dort weg kann man dann weitergehen.
Und die vielleicht größte deutsche Hoffnung, Karl Geiger, verweist darauf, dass es nicht nur pandemiebedingt ein paar Dinge gibt, die sich verändert haben im Vergleich zur Vorsaison.
Auch mit dem Reglement hat es ein paar Änderungen gegeben. Die Keile und auch der Anzugschnitt hat sich verändert. Das sind einfach auch Sachen, wo man sich darauf einstellen muss. Ich glaube, grundsätzlich Dienst zu unserer Sicherheit oder zu unserem Schutz.
Starten wird die Weltcup-Serie mit einem Mannschaftswettbewerb am Samstag. Der Weltverband hofft, die Saison möglichst komplett durchziehen zu können. Allerdings hat Sapporo als Austragungsort schon zurückgezogen. Die Olympiatestwettkämpfe in Peking sind ebenfalls gefährdet.
Und die Qualifikation in Wismar ist für die Deutschen schon mal prima gelaufen. Alle deutschen Skispringer sind am Sonntag dabei. Felix Kaisinger und Alexander Gassner haben unterdessen beim Skeleton-Weltcup-Auftakt zeitgleich Rang 2 erreicht. Schnellster war Martins Dukurs aus Lettland. Und Tina Herrmann landete weit hinter Siegerin Janine Flock aus Österreich auf Rang 7. Jacqueline Lölling wurde 8. Und das war's dann auch schon von Sport aktuell mit Bernhard Krieger. Einen schönen Abend noch.